Ja, schön wieder bei euch zu sein, hier so herzlich empfangen worden zu sein. Ich habe euch heute einen Bibelvers mitgebracht und zwar steht er in Sprüche 16, Vers 32. Sprüche 16, Vers 32. Dort steht: Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Die großen Eroberer, vielleicht die Helden wie Alexander der Große, Napoleon, das sind starke Männer. Starke bewundern wir auch in unserer Zeit. Vielleicht so im sportlichen Bereich, da hatte ich neulich nochmal über Usain Bolt, den schnellsten Mann der Welt. Oder aus dem Fußball heraus, Cristiano Ronaldo, der fast in jedem Fußballspiel ein Tor schießt. Das sind richtig starke Sportler, die erfolgreich sind. Und Gott sagt uns dennoch, auf diesen Erfolg, auf diese Stärke kommt es gar nicht an. Besser als große Leistungen zu erbringen, berühmt und stark zu sein, sei es hingegen, geduldig sein zu können und sich selbst beherrschen zu können. Und dieser Gedanke, das wird auch von Petrus aufgegriffen, wenn ihr mit mir jetzt aufschlagt, den zweiten Petrus, das erste Kapitel. Zweite Petrus, erste Kapitel. Dort steht nämlich: Setzt alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst. Aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunehmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen und Gott bereitet euch ein herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Sehnen wir uns nicht danach, nach diesem Einzug in das Reich Jesu Christi? Und ist dieser Rat nicht wohl auch richtig? Dieser ganze Prozess dieser Entwicklung dahin, das zu erlangen, zu dieser tiefen Liebe zu kommen, zu allen Menschen? Möglicherweise erkennen wir, dass wir doch vielleicht auf diesem Weg, in diesem Prozess immer wieder scheitern, weil uns doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Geduld und Selbstbeherrschung fehlt. Ich möchte mich fragen, wer wird nicht irgendwann einmal auch zerfressen von Selbstzweifeln und innerer Zerrissenheit. Selbstzweifel, wenn ich wieder mal erkenne, ungeduldig geworden zu sein und mich nicht beherrschen zu können. Unsere Kinder, gute Beispiele, gute Vorbilder gerade gewesen, diesen Impuls zu widerstehen. Ganz toll. Und doch möglicherweise, wenn ich mich selbst betrachte, erkenne ich auch immer wieder, trotz bester Vorsätze, dann doch auch gerade in diesen Bereichen der Geduld und Selbstbeherrschung Schwächen und Makel zu haben. Bin ich überhaupt noch würdig? Wenn mir das nicht gelingt, auf diesem Prozess voranzuschreiten, bei Gott angenommen zu werden? Ab wann habe ich eigentlich die unvergebbare Sünde begangen? Ich habe Angst, Todesfurcht. Kann ich denn immer wieder zu Gott kommen und um Gnade für meine Schwächen und Makel bitten? Möglicherweise zerreißt es mich so sehr, dass ich überhaupt keinen Frieden mehr empfinden kann, wenn ich immer wieder an einem bestimmten Punkt scheitere. Und meines Erachtens können wir den Psalm 55 auch sehen, wie jemand auch sich möglicherweise in dieser großen Not befindet. Schlag mit mir auf den Psalm 55. Ab Vers 2, da beginnt dieses Flehen: Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, da der Feind so schreit und der Gottlose mich bedrängt, denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig Gram. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Ich sprach, o hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. O könnte ich nur fliegen, irgendwohin fliehen, wo ich Ruhe und Frieden vor diesen Angriffen finde, vor meinem inneren Feind der Unbeherrschtheit und der Ungeduld. Mag es ein anderes Umfeld geben, andere Menschen um mich herum, vielleicht ein anderer Arbeitsplatz, eine andere Tätigkeit, vielleicht sogar eine andere Gemeinde, ein anderes Land, wohin auch immer, möge ich nur Frieden finden. Ein paar Verse weiter in diesem Psalm, in dieser großen Not, der Vers 23, wird ein entscheidender Rat gegeben. Ganz schlicht und einfach. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das ist so einfach, wie es hier steht. Und doch möchte ich mit euch heute noch einen kleinen Schritt weitergehen. Einen kleinen Schritt weiter, vielleicht darüber etwas mehr zu verstehen und an Erkenntnis zu gelangen, was es mit unserer Willenskraft der Selbstbeherrschung auf sich hat. Und dazu findet man in unserer Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Forschung eine ganze Menge. Neurowissenschaftler, Verhaltensforscher, Psychologen haben mittlerweile ziemlich viel über die Funktionsweise des Willens und der Disziplin herausgefunden. Mögen wir vielleicht durch die Erkenntnis, wie Willenskraft funktioniert, weitergelangen, so wie wir es vorhin gelesen haben, im 2. Petrus 1, Vers 6, denn aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit. Komme ich zu diesen Erkenntnissen aus der Wissenschaft, dann gibt es da zunächst einmal ein Bild, das finde ich für das Thema der Disziplin und Selbstbeherrschung sehr anschaulich ist. Es wird dort gesagt, mit der Disziplin verhält es sich wie mit einem Muskel. So wie wir unsere Muskeln haben mit dieser Kraft, so verhält es sich mit unserer Disziplin und der Möglichkeit zur Selbstbeherrschung. Durch regelmäßiges Training wächst sie und wird stärker. Vielleicht kennen wir alle den Moment, an dem unsere Willenskraft versagt. Obwohl wir es uns schon so lange vorgenommen haben, sagen wir unsere Verabredung zum Joggen am Ende ab und sitzen auf dem Sofa vor dem Fernseher mit einer Tüte Kartoffelchips. Beste Vorsätze. Und doch am Ende hat es nicht geklappt. Oder ich nehme mir vor, ganz freundlich und geduldig zu sein. Und im nächsten Moment gibt es einen bestimmten Triggerpoint, also so einen bestimmten Punkt, an dem ich provoziert werde. Und schon reagiere ich ungeduldig und unfreundlich. Woran liegt es, dass ich manchmal so diszipliniert sein kann und an anderen Tagen alles sausen lasse? Der Grund dafür ist, dass die Willenskraft nach einer Weile schlichtweg erschöpft ist. Wenn wir bei dem Bild des Muskels bleiben, dann ist er durch die Anstrengung irgendwann erschöpft. Und wir haben eine begrenzte Menge an Willenskraft. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, für die diese Willenskraft benötigt wird. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die sind auch möglicherweise von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Aber wenn ich nicht gerade der Frühaufsteher bin und ich muss mich disziplinieren, um früh aufzustehen und dann zur Arbeit, zur Schule oder wo auch immer hinzukommen, dann ist das schon ein Teil an Willenskraft, die dafür eingesetzt werden muss. Wenn die Arbeit mir keinen Spaß macht und ich mich auch schon dazu überwinden muss, zur Arbeit zu gehen, dann wird dazu auch schon Willenskraft verbraucht. Mäßigkeit beim Essen. Ich stand heute Morgen auf der Waage und ich dachte mir, naja gut, okay, ne, ein bisschen Mäßigkeit, Willenskraft, frühstücke ein Brötchen weniger. Sport treiben, ausreichende Bewegung, gesundes Essen. Freundlich und zuvorkommend zu sein, der Straßenverkehr kann, wenn ich es eilig habe, für mich auch zur tatsächlichen Herausforderung meiner Willenskraft werden. Also ganz verschiedene Tätigkeiten führen dazu, dass meine Willenskraft im Laufe des Tages nach und nach abnimmt und das nennt man geistige Ermüdung. Und dazu gibt es halt eine Studie und diese Studie hat man bei Kindern durchgeführt. Man hat zwei Gruppen gebildet, die Gruppe A und die Gruppe B. Beiden Gruppen Kindern hat man leckere Kekse vorgelegt. Der einen Gruppe hat man gesagt, die Kekse dürft ihr nicht essen. Der anderen Gruppe hat man gesagt, bedient euch, lasst es euch schmecken, esst diese Kekse. Danach gab man beiden Gruppen von Kindern ein sehr schwer zu lösendes Puzzle. Ratet mal, welche Gruppe länger durchgehalten hat. Natürlich die Gruppe B, die sich vorher nicht schon disziplinieren musste, indem sie halt schlichtweg dieser Versuchung, dieser leckeren Kekse nicht widerstehen musste, sondern schlichtweg zugreifen durfte. Also alle Eltern mögen mir verzeihen, dass ich hier schon ein bisschen übergriffig heute war und bei euren Kindern schon einen Teil dieser Willenskraft möglicherweise schon angezapft habe heute, indem sie sich beherrscht haben, diesen Impuls nachzugeben. Sie bekommen ja nachher zwei. Trotzdem ist es für diesen Moment schon wieder ein Teil einer Willenskraft, die dafür aufgewendet werden muss, in dem Moment zu widerstehen. Viele Berufe erfordern von uns ganz viel Disziplin und Willenskraft. Und ein gutes Beispiel ist im Bereich der Politik, wenn man dort Tag für Tag gefordert ist, sehr diszipliniert zu agieren, dann ist dort auch irgendwann diese Willenskraft erschöpft und die sind sehr in der Öffentlichkeit und wir können dann die Verfehlungen sehr gut sehen. Irgendwelche Eskapaden und Schlagzeilen von Politikern kennen wir zuhauf. Wenn es mal allein die Willenskraft ist, sich dann möglicherweise auch zu beherrschen, was dann halt die Moralvorstellungen anbelangt, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich hatte das mal irgendwo gefunden, Joschka Fischer, der hat immerhin dann seine Affären dann auch geheiratet, aber dann kommt dann auch zustande Edeltraut, Inge, Claudia, Nicole und dann noch eine letzte Ehefrau. Horst Seehofer hat dann immerhin dann seine außereheliche Beziehung dann auch am Ende geheiratet. Ganz bekannt ist sicherlich noch die Affäre Bill Clinton und Monika Lewinsky. Menschen, die stark gefordert sind, sehr viel an Willenskraft aufbringen müssen, haben irgendwann mal Momente, in denen sie schlichtweg dann auch fallen. Und für mich ist es ein Thema, wenn ich sehr im Stress bin, auch beruflich, dann habe ich auch durchaus die Neigung, das dann auch schon mal durch Süßigkeiten oder andere Sachen zu kompensieren. Und dort auch dann halt mir sozusagen eine Belohnung zu gönnen, obwohl ich weiß, dass Süßigkeiten nicht gesund sind, Kartoffelchips auch nicht. Und wenn ich die dann abends noch esse, dann mag ich in der Nacht vielleicht dann auch nicht so gut schlafen, weil mir das auf dem Magen liegt. Und warum tue ich es dennoch? Hat auch einen Teil von Kompensation. Im Allgemeinen treffen wir, wenn die Willenskraft erschöpft ist, weniger und schlechtere Entscheidungen. Wir tendieren dazu, Beschlüsse zu verschieben oder einfach nur irgendeine Möglichkeit auszuwählen. Alles Dinge, die tatsächlich nicht optimal sind, wenn die Willenskraft an die Erschöpfung hinneigt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Willenskraft lässt sich trainieren. Wer sich zum Beispiel sehr diszipliniert einen Sportplan erstellt und sich dann auch wirklich daran hält, wem das gelingt, der wird auch in anderen Bereichen mehr Disziplin aufbringen können. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die zu beachten sind. Da gibt es auch das Prinzip des sich beobachtet Fühlens. Wenn wir uns beobachtet fühlen, sind wir auch etwas stärker, unsere Willenskraft in den Momenten, wenn wir uns beobachtet fühlen, auch einzusetzen. Das gelingt ganz gut. Wichtig sind auch die Ziele selbst, die wir in unserem Leben auswählen. Wählen wir widersprechende Ziele, dann wird es auch sehr wahrscheinlich sein, dass wir scheitern. Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, auf der einen Seite Karriere zu machen und auf der anderen Seite mich besonders um meine Familie zu kümmern, dann wird es dort Konflikte geben, die dann auch zwangsläufig zum Scheitern führen. Hier finde ich schon, ist auch ein sehr schöner Bezug zum Biblischen herstellbar, weil da gab es ja auch immer wieder diese Frage, diese Kernfrage, wie lange wollt ihr eigentlich auf beiden Seiten hinken? Wenn ich es mal aus dieser Perspektive eigentlich dessen, was möglich ist und wo man sehr wahrscheinlich scheitert und wo man eher auch gewinnen kann, dann ist das einfach auch schon schlichtweg der gute Rat, entscheidet euch wirklich für eine Sache ganz klar, dann seid ihr nicht am Ende auch frustriert, dass ihr merkt halt, Mensch, mit dem, was ich mir vorgenommen habe, scheitere ich dann doch, was auch das ganz Entscheidende für uns anbelangt, die Nachfolge Christi. Und 1. Könige 18, Vers 21, da finde ich, ist es ja nochmal ganz deutlich geworden, da trat Elia zu dem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das ganze Volk antwortete ihm nichts. Gott möchte, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir können einiges tun, um in dem Bereich, was Gott sich für uns wünscht und was wir auch aus der Bibel erkennen, der Geduld und Selbstbeherrschung, wir können einiges erreichen. Wenn wir uns fest vornehmen, wenn wir die Grundsätze beachten, dass wir nicht widersprüchliche Ziele haben, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir allzeit vor Gottes Angesicht stehen, dass wir nichts vor ihm verheimlichen können. Aber so sehr wir auch uns anstrengen und so sehr wir auch trainieren, wir müssen uns auch eines bewusst sein, die Willenskraft ist schlichtweg irgendwann erschöpft. Das wird bleiben. Ist es damit zwangsläufig so, dass ich gar nicht dauerhaft gegenüber der Sünde bestehen kann? Dass ich immer wieder fallen werde und Vergebung brauche? Wir bekommen bedingungslose Vergebung und das ist meines Erachtens einer unserer Kernpunkte des Glaubens, dass wir diese bedingungslose Vergebung haben. Und doch ist sogar auch dieses Thema der Vergebung möglicherweise von noch umfassenderer Bedeutung als wir vielleicht manchmal annehmen. Da schreibt auch Ellen White schöne Texte zu. Sie sagt, die Vergebung Gottes ist keine bloße gerichtliche Handlung, mit der er uns die Strafe erlässt. Sie bedeutet nicht nur Vergebung der Sünde, sondern auch Befreiung von der Sünde. Sie ist ein Ausströmen der Liebe unseres Erlösers und Bekehrungskraft. Und sie sagt weiter, dass David den richtigen Begriff davon hatte, als er betete in Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wollen wir wirklich diese umwandelnde, vergebende Liebe Gottes erfassen? Es ist zunächst einmal nötig, auch wirklich von dieser tiefen Liebe Gottes zu wissen und daran fest zu glauben. Ein schöner Text, der das ausdrückt, ist 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bedingungsloses, kindliches Vertrauen darin, gerade in den Momenten, wo wir merken, unsere Kraft ist erschöpft. Denn in diesem Moment, wenn unsere Kraft erschöpft ist, wird Satan es nicht unterlassen, uns anzugreifen. Er wird in diesem Moment alles unternehmen, um unseren Blick auf diese Liebe zu verschleiern. Er wird uns zu Gedanken verleiten, dass unsere Fehler und Übertretungen so schwer seien, dass Gott unsere Gebete gar nicht erhören kann und uns deshalb auch nicht segnen und erretten kann. Und das ist eine Lüge. Der Moment der Schwäche. Wir sind schwache Menschen. Wird dort gnadenlos ausgenutzt. Denn wir können unsere Fehler nun mal nur schwerlich besiegen. Wir können nur eins tun: im Glauben in diesen Momenten die Verheißungen Gottes zu ergreifen. Indem wir Verheißungen, wie sie in 1. Johannes 1, Vers 7 stehen, uns fest einprägen und uns in den Momenten fest vor Augen halten. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das brauchen wir meines Erachtens in diesen Momenten. Der Zweifel. Es wird dennoch so sein, es wird immer dieser Kampf, auch dieser innere Kampf sein, dass der Feind uns einflüstert, es habe keinen Sinn zu beten. Niemals dürfen wir das glauben, in diesen Momenten der Schwäche. Nochmal, Ellen White sagt, Vergebung, Versöhnung mit Gott erlangen wir nicht als Belohnung für unsere Werke. Wird Sünder nicht als Verdienst gewährt, sondern ist eine Gabe an uns, die Christus durch seine untadelige Gerechtigkeit ermöglicht hat. Niemals sollten wir versuchen, eine Entschuldigung für unsere Sünden zu finden und heranzuziehen. Möglichkeiten gibt es genug. Ja, allein aus dem, was ich vorgetragen habe, aus dieser wissenschaftlichen Forschung. Ja, warum ist denn da irgendwann mal die Erschöpfung erreicht? Warum habe ich denn so viele Aufgaben? Ich engagiere mich hier und dort. Ja, irgendwann ist es doch dann auch so weit, dass ich erschöpft bin. Ich habe immer die Möglichkeit, es wieder auf einen Sachverhalt, eine Situation, irgendetwas zu schieben, das hilft mir auch nichts. Aber in dem Bewusstsein auf das Vertrauen der Liebe Christi, dann diese Zweifel, den Zweifeln, die uns in den Gedanken kommen mögen, nicht zu glauben, sondern zu wissen, Christus ist für mich gestorben. Furchtbar ist die Macht der Sünde. Das können wir am Kreuz von Golgatha ermessen. Hätten wir unsere Sünden selbst zu tragen, würden wir darunter erdrückt werden. Doch Christus ist an unsere Stelle getreten, dann wenn wir schwach sind, zu sagen, hier ist mein Blut, dass er für uns darreicht, obgleich wir es nicht verdient haben. Noch ein weiteres Zitat von Ellen White. Die Bitte um Vergebung einer Sünde und Befreiung von ihr wird immer sofort erhört. Das fand ich beeindruckend. Jesu Wundertat an dem Aussätzigen veranschaulicht sein Wirken, die Seele von Sünde zu reinigen. Die Sünde hat sich tief in den Menschen eingefressen, ist tödlich und kann unmöglich durch menschliche Kraft, also durch unsere Muskelkraft, geheilt werden. Wer Jesus zu Füßen fällt und im Glauben sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, wird die Antwort hören, ich will's tun, sei rein. Es gibt einige Fälle, in denen gewährt Jesus nicht gleich den gewünschten Segen, aber bei dem Aussatz wurde die Bitte sofort erfüllt. Bitten wir um irdische Segnungen, so mag die Erhörung unseres Gebets verzögert werden oder Gott mag uns etwas anderes geben als das Erbetene. Wenn wir aber um Befreiung von der Sünde bitten, hilft er sofort. Es ist sein Wille, uns von der Sünde, von der Schuld zu befreien, uns zu seinen Kindern zu machen und uns zu befähigen, ein gerechtes Leben zu führen. Möge unser Glaube so stark sein, diese Wahrheit im Glauben beständig zu ergreifen. Möge unser Gebet sein, Herr, vergib mir meine Unbeherrschtheiten, meinen Unglauben, befreie mich und schenke mir Glauben und Vertrauen in deine Liebe, in seine Kraft, die uns befreien kann. Amen.